Es war ein Urteil, das Aufsehen erregte, und das über die Grenzen Bayerns hinweg. Am 6. Oktober wurden in Nürnberg zwei Linke vom Amtsgericht Nürnberg zu Haftstrafen von über einem Jahr verurteilt. Der Vorwurf: Sie sollen Polizistinnen angebrüllt und beleidigt haben. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, aber auch die Berufungsverhandlung 4 Monate später änderte nicht viel an dem Ausgang des Verfahrens. Aber noch einmal zurück, was war eigentlich passiert? Wie in vielen anderen Städten wird auch in Nürnberg Wohnen immer teurer. Mieten steigen, Mietwohnungen werden umgewandelt zu Eigentumswohnungen und wenn gebaut wird, dann meistens schicke Lofts und kein bezahlbarer Wohnraum. Die Folgen: die Aufwertung ganzer Stadtteile und die Verdrängung von langjährigen BewohnerInnen aus den Vierteln. In Nürnberg zeigt sich das besonders am Viertel Gostenhof und dem Jamnitzer Platz. Einem Platz mitten in der Stadt, den Menschen zum Ausruhen, Rumhängen oder Feiern nutzen. Rund um den Platz wurden in den letzten Jahren Eigentumswohnungen verkauft und gebaut, und das hatte Folgen. Zum Beispiel eine massive Zunahme von Beschwerden wegen Ruhestörung. Diese wiederum führte zu einer zunehmenden Polizeipräsenz und zu mehr Kontrollen. Die wiederum führten zu mehr Frust bei den ParknutzerInnen. Der Frust über die als Schikane wahrgenommenen Kontrollen entlud sich dann im Juni 2019, erzählt Lisa. Sie ist Teil der Soli-Struktur, die die Angeklagten unterstützt.
An diesem Abend eben, worum sich der Gerichtsprozess dreht, das war im Juni 2019, da gab es mehrere Polizeikontrollen, da waren insgesamt ungefähr 6 Cops vor Ort, die Leute kontrolliert haben. Und daraufhin, genau, sich halt einfach Menschen, die da halt gerade einfach in der Nähe waren, sich einfach spontan solidarisiert haben und quasi unter lauten Rufen von polizeifeindlichen Parolen halt auf den Platz gegangen sind. Also keine Ahnung, ganz Nürnberg hasst die Polizei, sowas in die Richtung gerufen haben und sind da halt einfach als Gruppe zu den PolizistInnen hin und haben gesagt, ey Leute, hört auf hier die Menschen zu belästigen und verzieht euch. Genau, und das ist quasi das, was da passiert ist. Die Cops hatten alle ganz, ganz furchtbar schreckliche Angst, was sie auch im Gerichtsprozess mehrfach betont haben, wie unglaublich bedrohlich die Situation war. Es wurde aber eben auch von allen betont, ja, mehr als, dass die Leute halt polizeifeindliche Parolen gerufen haben, ist schlicht und ergreifend nicht passiert.
Hierbei hätte die Sache beendet gewesen sein können, war sie aber nicht. In den folgenden Tagen bauschten Teile aus Politik, Medien und Polizei den Jamnitzer Platz zu einer angeblichen rechtsfreien Zone auf. Ein angeblich polizeifreier Raum hätte sich dort entwickelt, der so nicht geduldet werden dürfe. Der Staatsschutz begann zu ermitteln und fand 2 Täter, einen 51-Jährigen und Jan. Bekannt dabei, Jan kann bezeugen, an dem Tag gar nicht dabei gewesen zu sein. Auch kritisiert sein Rechtsanwalt Ingo Schmidt-Reinholz die unzähligen Verfahrensfehler, die während der Ermittlungen und während des Gerichtsprozesses gemacht worden seien. Trotzdem werden Jan und der andere Angeklagte zu 15 und 18 Monaten Haft verurteilt. Ein Urteil, das Ingo Schmidt-Reinholz nach dem ersten Prozess im Oktober als skandalös bezeichnet.
Ja, aus meiner Sicht ist das ein Skandalurteil, wo der Staat oder die Justiz einfach mal Flagge zeigen wollte und ein Exempel statuieren wollte gegen die beiden Angeklagten, weil, und das hat Staatsanwalt auch in dem Prozess in seinem Plädoyer gefordert, aber auch der Richter dann in seiner Begründung inhaltsgleich mehr oder weniger vorgetragen, dass eben keine No-Go-Areas in Nürnberg geschaffen werden dürfen, keine rechtsfreien Räume geduldet werden dürfen und deswegen aus generalpräventiven Gründen eben eine scharfe Sanktionierung dieses angeblich strafbaren Verhaltens der beiden Angeklagten hier erfordern würde.
Zum Vergleich, der mutmaßliche Komplize im Lübcke-Mord und Beschaffer der Tatwaffe, Markus Hartmann, wurde im Januar 2021 auch zu 18 Monaten Haft verurteilt, allerdings ausgesetzt auf Bewährung. Diese sollte den beiden Nürnbergern allerdings nicht gewährt werden. Beide Angeklagten gingen nach dem Prozess in Berufung. An dem Wille von Staatsanwaltschaft und Gericht, die beiden zu verurteilen, schien das allerdings nicht viel zu ändern, erzählt Jan.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass irgendwie es schon den Anschein hatte, dass diesmal noch viel klarer halt einfach ein Urteil gefällt wird, was auf jeden Fall gegen mich spricht. Es sind mehr Zeuginnen vorgeladen als beim letzten Mal und war eigentlich auch 2 Tage auch datiert. Aber die Richterin, die wollte das doch gleich mit einmal halt irgendwie alles fertig haben und deswegen war schon auch mein Eindruck halt irgendwie spätestens nach der Hälfte des Verfahrens, dass einfach ein Urteil gefällt wird, was einfach miserabel ausfällt. Und das hat sie dann auch gezeigt. Gezeigt hat sich das unter anderem darin, dass die Polizistin, die gegen mich ausgesagt hat, also wurde schon wirklich sehr mit Samthandschuhen angefasst. Sie hat dann erzählt irgendwie, dass bei der Beweisaufnahme mit den Lichtbildern war sie sich relativ sicher. Und dann wurde halt nochmal gefragt, ja und erkennen Sie ihn jetzt halt? Und sie so, ja voll, am ersten Prozesstag ist er schon aus der Masse herausgestochen. Und mir war ganz klar, dass er es war. So, und spätestens nach der Aussage von der Polizistin, das war ungefähr zur genau die Hälfte des Verfahrens, war es für mich halt schon relativ eindeutig, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
Jan wird wieder für eine Gefängnisstrafe verurteilt, wieder wird das Urteil nicht auf Bewährung ausgesetzt. Seine Haftstrafe wird lediglich um einen Monat verkürzt. Statt 15 soll er nun 14 Monate ins Gefängnis. Der zweite Angeklagte kommt besser weg. Weil er seine Beteiligung zugibt und keine Haftstrafe hat, wird seine Haftstrafe zu 10 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe ausgesetzt. Das alles, weil sie Polizistinnen angeschrien haben sollen. Dabei hatten Jan und Lisa in dem Prozess nicht den Eindruck, dass alle Zeuginnen gleichwertig behandelt wurden.
Der Polizistin wurden bis auf wenige Momente, wo es um die Juninacht damals im Jamnitzer Platz ging, wurden bis auf wenige Momente halt irgendwie wurde nichts weiter gefragt. Sie konnte auch noch erzählen, dass sie ihre Abi-Uhr verloren hatte halt irgendwie bei diesem Einsatz. Also die Uhr, die sie zu ihrem Abitur geschenkt bekommen hat. Und hat sich dann auch tagelang nicht mehr zum Jamnitzer Platz getraut, um dann nach der Uhr zu schauen. Während dann im Quasi-Anschluss mein Entlastungszeuge gefragt wurde, wann er mich kennengelernt hat, wo er mich kennengelernt hat, wo wir uns immer wieder aufgehalten haben. Also was absolut nichts in irgendeiner Art und Weise mit einer Wahrheitsfindung zu tun haben könnte, wurde darüber ausgefragt. Das zeigt einfach irgendwie, dass auch gerade was schon gesagt wurde, zeigt es nochmal klar halt irgendwie, wo da die Prioritäten lagen, wer muss zerlegt werden und wen soll einfach geglaubt werden.
Voll, und das fand ich tatsächlich auch einen Unterschied zur ersten Instanz. Weil in der ersten Instanz war es tatsächlich der Staatsanwalt, der diese ganzen asozialen Fragen gestellt hat und da versucht hat, halt den Zeugen unglaubwürdig zu machen. Und jetzt in der zweiten Instanz ging das eigentlich komplett von der Richterin aus, die diese ganzen Fragen gestellt hat. Und der Staatsanwalt musste da eigentlich jetzt gar nicht mehr so krass nachtreten, so weil das quasi von der Richterin schon erledigt wurde. Also das fand ich da auch echt nochmal spannend jetzt in der zweiten Instanz.
Nochmal zurück. Die Staatsanwaltschaft wirft Jan vor, die besagte Polizistin mit einer Holzlatte bedroht und als Zitat Bullenschlampe beleidigt zu haben. Der Wortlaut ist wichtig, denn der Ausdruck Scheiß Bullen zum Beispiel ist nicht strafbar, sondern von der Meinungsfreiheit gedeckt. Bullenschlampe aber ist eine Beleidigung, die verurteilt werden kann. Auch Jan ist der Begriff wichtig. Zum Schluss unseres Gesprächs kommt er von alleine nochmal drauf zu sprechen. Er betont, dass er solche Begriffe nicht verwenden würde und auch nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden möchte.
Also erstmal das eine halt irgendwie jetzt direkt wie mit dem Tod bedrohen halt irgendwie, habe ich glaube ich sogar noch nie gemacht. Und das Wort Bullenschlampe ist einfach eine frauenfeindliche Aussage halt irgendwie, die wir als Linke halt irgendwie einfach nichts sagen. Und deswegen finde ich es irgendwie auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass mir das dann vorgeworfen wurde, weil doch eigentlich halt irgendwie schon auch ein bisschen klar ist, dass wir als schon Progressive einfach uns über unsere Wortwahl schon auch ein bisschen mehr Gedanken machen. Und deswegen auch in meinem Sprachreport das einfach nicht vorkommt und ich das dann schon auch ein bisschen schwierig fand, in der Lokalpresse dann zu lesen, der Verurteilte mit der Holzlatte hat dann zur Polizistin Bullenschlampe gesagt und hat mit mir auf jeden Fall schon kurzzeitig etwas gemacht, so, weil neben dem Fakt, dass ich halt einfach nicht da war, ich halt einfach auch nicht das Wort Bullenschlampe irgendwie benutzen würde.
Nicht nur in Bayern wird Polizistinnen vor Gericht gewöhnlich mehr geglaubt als anderen Zeuginnen. AnwältInnen, NGOs und Betroffene kritisieren regelmäßig, dass auch bei offensichtlichen Widersprüchen die Versionen von Polizistinnen selten vor Gericht hinterfragt werden. In Bayern kommt aber noch ein weiterer Umstand hinzu, der ein ergebnisoffenes Verfahren verhindern würde, meint Lisa.
Bayern ist es so, dass RichterInnen und StaatsanwältInnen, also die switchen quasi, also wenn du Karriere beim Gericht machen willst, dann bist du halt manchmal Richterin, dann bist du manchmal Staatsanwältin und wechselst so die Positionen. Dadurch ist aber halt auch natürlich eine viel krassere Nähe zwischen zu diesem RichterInnenposten und dem Posten der Staatsanwaltschaft gibt. Das heißt, diese Trennung, die es da ja eigentlich so in diesem Justizsystem gibt, die ist in Bayern tatsächlich weniger. In dem Prozess hat sich das jetzt tatsächlich gezeigt, weil es gab auch einen Artikel, dass der Generalstaatsanwalt, also so der oberste Staatsanwalt von Nürnberg, den es überhaupt gibt, ein Interview vorher gegeben hat und eben auch gemeint hat, Alter, da müssen jetzt einfach krasse Strafen her. Und das war quasi im Vorfeld so, ne, dass quasi so von ganz oben, so der obersten Staatsanwalt eben diese Ansage kam. Und wenn du als Richterin halt irgendwie noch Karriere machen willst, dann ist es wirklich schwierig in Bayern zu sagen, halt nö, ich wehre mich da jetzt dagegen quasi oder folge nicht halt einfach dieser vorgegebenen Linie.
Für Jan ist dieses Vorgehen zu einem Problem geworden. Zwar wird er eine Revision vom Oberlandesgericht einlegen, aber nach den bisherigen Erlebnissen bei den Prozessen ist sein Optimismus nur noch gering. Er muss sich darauf vorbereiten, ins Gefängnis zu gehen für eine Tat, die er nicht begangen hat. Und er muss das seinem 10-jährigen Kind erklären.
Ich habe in meiner Prozesserklärung geschrieben, dass ich habe einen Sohn mit 10 Jahren, dass ich nicht weiß, wie ich ihm dieses Urteil irgendwie erklären soll. Ich habe damals auch ein Prozessverfahren gehabt wegen der 39-Geschichte, wo es darum ging, dass ein Mensch nach Afghanistan abgeschoben werden soll, wo wir uns damals alle solidarisiert hatten und wollten das verhindern. Da stand ich damals vor Gericht und ich konnte sehr gut mit meinem Sohn darüber sprechen und ihm auch erklären, warum ich das getan habe und war damit im Reinen und hat jetzt auch nicht die Befürchtung, dass mein 10-jähriger Sohn komplett den Glauben an was auch immer verliert. Dieses Mal, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Also die Sache, die da passiert ist im Jahr 2014, das habe ich auch in meiner Prozesserklärung gesagt, ich distanziere mich in keinster Weise davon und das, was da passiert ist, war richtig und notwendig. Aber ich war halt nicht da. Und das jetzt meinem Sohn zu erklären, ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Und ich glaube schon, dass er mit der Zeit es verstehen könnte. Und wie gesagt, auch diese Sachen, die damals am Jemenzplatz passiert sind, waren wichtig. Aber es ist auf jeden Fall um einiges ist schwieriger, da irgendwie behutsam damit umzugehen.
Und es ist noch nicht vorbei. Jan und dieser erzählen, dass in Nürnberg alle möglichen Solidaritätsaktionen kriminalisiert werden würden. Das geht so weit, dass die Kripo in Nürnberg wegen Solidaritätsgraffitis mit Bildern öffentlich nach den SprüherInnen fahndet. Hierbei geht es vor allem um Abschreckung, vermuten Jan und Lisa. Ganz ähnlich hat es Jans Anwalt Ingo Schmidt-Reinholz nach dem ersten Prozess gesehen. Alle drei warnen vor den autoritären Folgen, die dieses Urteil für unbequeme Proteste in Deutschland haben kann.
So wie das gerade betrieben wird, ist einfach tatsächlich immer repressiver wird, gleichzeitig aber irgendwie auch willkürlicher wird. Und also ich meine, ne, da ist ja nichts passiert an dem Tag, also was jetzt ja auch Jan vorgeworfen wird. So Leute, die halt irgendwie ihren Protest auf die Straße tragen oder halt irgendwie sich gegen eine Polizeimaßnahme wehren, also irgendwie sich zusammenschließen und auf die Straße gehen und halt sagen, hey, nee, kein Bock drauf. Die Leute sollen sich verpissen und halt irgendwie die Menschen in Ruhe lassen, so dass plötzlich solche Dinge kriminalisiert werden. Das ist einfach wirklich eine krasse Entwicklung. Und ich glaube, das muss auch wirklich als krasse Entwicklung begriffen werden.
Und als solche Entwicklung wird das sogenannte Jamnitzer Urteil auch gesehen. Solidarität kommt nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA, Australien oder auch aus Israel. Aktuell braucht Jan vor allem Geld, um die Prozesse zu bezahlen, aber nicht nur Geld hilft ihm. Jedes einzelne Soli-Bild würde ihn sau freuen, meinte er. Rückblickend auf die beiden bisherigen Prozesse rufen Jan und Lisa außerdem dazu auf, Prozesse mit den Betroffenen solidarisch und kritisch zu begleiten.
Ich finde es tatsächlich wichtig, Leute zu ermutigen, sich solche Gerichtsprozesse anzuschauen, weil ich glaube, es ist tatsächlich viel eindrücklicher und viel abgefahrener, das dann halt wirklich einfach nochmal zu erleben, dass das halt einfach wirklich so läuft. Ne? Das ist ja nichts, was wir uns jetzt irgendwie ausdenken oder irgendwie jetzt ein besonders schlechtes Bild auf Bayern werfen wollen oder sowas. Nee, das machen die schon von alleine. Aber so einfach wirklich dieses, ja, dass man wirklich einfach quasi praktische Solidarität zeigt, wenn ein Gerichtsprozess ansteht, wirklich vorher zu der Soli-Kundgebung kommt, mit in den Prozess reingeht und auch wenn das unglaublich nervig und anstrengend und schlimm ist, dass sich trotzdem gibt, weil wir können viel erzählen, wie es läuft, aber ne, das dann wirklich einfach mal mitzubekommen, ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und voll, das kann ich auch einfach wirklich nur wirklich betonen, wie unglaublich wichtig das halt auch für die Angeklagten ist. Wobei, das kannst du wahrscheinlich besser betonen als ich.
Es gibt auf jeden Fall was, wenn du nach einer Prozesserklärung Beifall vom Publikum bekommst. Hat mir auf jeden Fall auch was gebracht, wenn es Zwischenrufe gibt, so, weil es zeigt einfach, jo, da sind Menschen da, die das mitkriegen und die da einfach auch empört sind über das, was passiert. Und es macht einfach einen Unterschied, ob du erzählt bekommst, dass eine Polizistin lügt oder ob du das selber mitkriegst, dass sie lügt.